Im Arbeitszimmer des Rathauses öffnete Joan das Tagebuch von Cassandra Wilcox und begann es vorzulesen.
Vor einem Jahr beschlossen wir, die Dorfgemeinschaft, in Bezug auf das Staudammprojekt nur eine einstimmige Entscheidung gelten zu lassen. Aber einer ist immer noch dagegen
und will trotz des Geldes, das die Baugesellschaft bereit ist, uns zu zahlen, seine Heimat nicht verlassen. Charlie. Er will mit seinen Kindern in dem Haus bleiben, in dem seine Frau vor kurzem verstorben ist. Ich kann ihn verstehen. Er glaubt, die Erinnerung an sie wird vom Wasser des Flusses weggespült werden. Er ist noch lange nicht so weit. Jeder im Dorf scheint zu glauben, dass Charlie es sich noch anders überlegen wird, dass er nur pokert, um noch mehr Geld herauszuschlagen. Aber man muss ihm nur in die Augen blicken, um die Wahrheit zu sehen. Charlie wird nicht gehen. 27. Juli, im Morgengrauen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich erwachte um Mitternacht von den Rufen und Schreien draußen vor der Tür. Dann sah ich den Widerschein des Feuers in den Nachtwolken. Ich blickte aus dem Fenster. Oben am Hang brannte Charlies Haus. Es brannte so lichterloh, dass ich sofort wusste, jede Hilfe käme zu spät. Joseph kam zurück, so weiß im Gesicht und so verstört, wie ich meinen Mann noch nie erlebt hatte. Ich fragte ihn, was passiert sei. Charlies Haus brennt, sagte er vollkommen tonlos. Mein Gott, rief ich. Und was ist mit den Kindern? Die Kinder sind in Sicherheit, flüsterte er. Aber Charlie dachte, sie wären im Haus. Er rannte hinein, wahnsinnig vor Angst. Er kam nicht wieder heraus und dann stürzte das Dach ein. Danach schwieg Joseph. Er sah mir nicht in die Augen. Er antwortete nicht auf meine Fragen. Ich habe jetzt Angst vor ihm. 12. Februar. Jetzt kenne ich die Wahrheit. Ganz Ridgelake wollte den Staudamm. Ganz Ridgelake wollte das Geld, die neuen Häuser, den Umzug in ein anderes Dorf, das neue Leben. Nur Charlie nicht. Er ließ sich nicht überreden. Also beschlossen Daniel, Cedric, Jack, Bradley, Paul und Stephen, etwas zu unternehmen. Sie und Joseph, mein Mann. Sie wollten Charlie auf ein Bier einladen und hinter seinem Rücken sein Haus anzünden. Sarah sollte sich um die Kinder kümmern. Niemand sollte zu Schaden kommen. Es war dennoch ein grausamer Plan. Ohne Haus hätte Charlie keinen Grund mehr gehabt, gegen den Staudamm zu stimmen. Er hätte eingewilligt. Er hätte eingesehen, dass es so besser wäre für alle. Doch der Plan ging nicht auf. Charlie hatte sich mit den anderen gestritten und ging auf die Toilette. Aber er war so wütend, dass er nicht wieder zurückkehrte. Stattdessen verließ er die Kneipe durch den Hinterausgang und ging nach Hause. Er kam gerade rechtzeitig, um es in Flammen aufgehen zu sehen. Charlie dachte, seine Kinder wären noch im Haus. Er stürzte hinein, um sie zu retten und kam in den Flammen ums Leben. Als die anderen in der Kneipe merkten, dass Charlie nicht zurückkehrte, war es bereits zu spät. Alle wussten von dem Plan. Jeder, wirklich jeder wusste, dass Daniel, Joseph und die anderen etwas planten. Niemand stellte sich gegen sie. Niemand unternahm etwas. Auch ich nicht. Alles, was ich tat, war zu beten. Aber zu diesem Zeitpunkt war Ridgelake schon ein gottloser Ort geworden. Ich bin schuldig. Wir alle sind es. Niemand spricht darüber. Niemand klagt den anderen an. Niemand will Buße tun. Niemand spricht von Charlie oder den Zwillingen. Und wenn doch, dann ist von einem tragischen Unfall die Rede. Die Bewohner des Dorfes zählen die Tage, bis Ridgelake endlich geflutet wird, bis das Wasser endlich die letzten bösen Erinnerungen unter sich begräbt. 7. März. Ich kann so nicht leben. Ich muss etwas tun. Ich weiß, ich kann nichts wieder gut machen, aber vielleicht kann ich etwas besser machen. Ich bin heimlich nach Medford gefahren und zur Bank gegangen. Ich habe alles Geld, das ich von meinen Eltern geerbt habe, abgehoben und ins Waisenhaus geschickt. Es ist für Charlies Kinder bestimmt. Sie sollen es haben, wenn sie alt genug sind. Und niemals sollen sie erfahren, wer es ihnen geschickt hat. 23. März. Joseph hat herausgefunden, dass das Geld verschwunden ist. Er ist wütend, so wütend, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich kann ihm nicht sagen, wo das Geld ist. Er würde mich zwingen, das Geld vom Waisenhaus zurückzufordern. Also schweige ich. »26. März. Seit meinem letzten Eintrag lässt mich die Vorstellung nicht los, dass Joseph dieses Tagebuch entdecken könnte. Es war leichtsinnig, von mir alles niederzuschreiben. Aber dieses Buch ist der einzige Ort, an dem die Wahrheit noch existiert.
Ich werde es von nun an in der Kirche verstecken. Ich kann die Klappe der Sitzbank vor der Orgel abschließen. Niemand außer mir hat den Schlüssel.«
Joan, die die letzte halbe Stunde mit ruhiger Stimme aus Cassandras Tagebuch vorgelesen hatte, klappte es leise zu. Die drei Detektive, Darren, sein Onkel Cedric, Joan und Carl, saßen im Arbeitszimmer des Rathauses beisammen und lauschten dem Knacken des Feuers im Kamin. Lange Zeit sprach niemand ein Wort. Schließlich brach Carl das Schweigen.
Was ist aus den anderen geworden, Cedric?
Die sind bereits tot. Nur Paul, der Mann, der vor 3 Tagen in den See gesprungen ist, ist außer mir noch am Leben. Ihm geht es etwas besser, sagt Dr. Holloway. Ich war heute bei ihm. Er ist der einzige von uns, der seit damals jeden einzelnen Tag seines Lebens am See war. Dort hat er mit Charlie, mit ihrem Vater gesprochen. Er glaubt immer noch, dass es Charlies Seele war, die er im Wasser gesehen hat. Und dass Charlies Geist gekommen wäre, um ihn zu holen. Ich glaube, Paul wartet darauf, dass er ihm endlich folgen kann.
Das ist eine traurige Geschichte.
Was werden Sie beide jetzt unternehmen?
Wir werden nach Portland zurückfahren.
Ja.
Und danach? Ich meine, ich bin für den Tod Ihres Vaters mitverantwortlich. Ebenso Joe, Daniel und Paul.
Unser Vater ist Richard Myers. Der Mann, der uns adoptiert hat, als wir noch Babys waren. Ja. Charlie ist ein Name, den wir bis vorhin noch nie gehört haben. Es ist gut, endlich zu wissen, woher wir kommen und wer uns damals das Geld geschickt hat. Aber am Ende bleibt es nur eine Geschichte. Uns verbindet nichts mit Ridgelake, verstehen Sie, Mr. Duff?
Danke, dass Sie Cassandras letzten Wunsch erfüllt und diesen Brief geschrieben haben.
Ja.
Sie bedanken sich bei mir. Dabei habe ich ein schweres Verbrechen begangen.
Ja. Und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, haben Sie dafür bezahlt. Sie und alle anderen.